Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales and Pepper Interviews. Hier ist wieder der Dominik, euer Podcast-Host. Und heute sprechen wir über ein brennend heißes Thema wieder, und zwar das Thema AI in Sales. Und da freue ich mich sehr, heute einen, ich würde jetzt mal sagen, ziemlich doch bekannten Experten aus dem Bereich schon hier bei mir zu haben. Und zwar den Daniel Brusch von Honeysales. Hi und herzlich willkommen, Daniel.
Ja, hallo Dominik, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Sehr schön. Und jetzt habe ich ja gerade schon so ein bisschen geteasert, Daniel. Wir wollen heute über AI in Sales sprechen und natürlich auch so ein bisschen darüber, was ihr mit Honeysales macht, für die Leute, die es noch nicht kennen. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, ich glaube, einer der Themen, die ja so ein bisschen damit auch verbunden sind, ist ja so dieses Thema Wegrationalisieren von Stellen. Wie wird das eigentlich alles in Zukunft aussehen? Also so ein bisschen ja am Anfang auch viel Panikmacher, würde ich jetzt mal sagen. Das hat sich, glaube ich, inzwischen so ein bisschen alles gelegt. Aber vielleicht erzählst du nochmal, bevor wir da jetzt auch tiefer drauf eingehen, auf das ganze Thema. Wie bist du denn überhaupt erstmal zu diesem Thema gekommen? Also lass uns vielleicht zum Start mal so ein bisschen auf deine Historie schauen. Was hast du alles vorher so gemacht und wie bist du jetzt auch dabei gelandet, dann nachher ein Software-Tool zu bauen, was AI quasi inkludiert?
Ja, super gerne. Also tatsächlich habe ich irgendwann mal BWL studiert, wie so viele. Und nach dem Studium hatte ich eine großartige Möglichkeit, ein Museum aufzubauen hier in Berlin. Also mal was ganz anderes, was man vielleicht sonst so macht. Das war das Brandenburger Tormuseum, also direkt am Brandenburger Tor.
Stark.
War so ein 3-Millionen-Investment von einer großen Agentur, die sonst so weltweit Dinge macht wie das FIFA-Fußballmuseum oder den Shanghai-Pavillon bei der Expo in China. Und ich hatte schon als Praktikant dort einmal gearbeitet und das DFB-Museum so ein bisschen unterstützen dürfen. Als großer Fußballfan war das für mich natürlich irgendwie der absolute Mega-Wahnsinn.
Ja.
Genau, das habe ich irgendwie 1,5 Jahre gemacht und ganz, ganz viel lernen dürfen, wie man, keine Ahnung, irgendwie B2B und B2C Touristentickets verkauft. Ne? Also wenn du jetzt beispielsweise sagst, du willst jetzt im nächsten Jahr nach Amerika fahren mit deiner Familie, dann kaufst du dir häufig auch irgendwie ein Bundle-Ticket oder sowas. Ne? Ja. Irgendwie Flüge mit irgendwie Hotel und vielleicht ist da noch ein Museumsbesuch und so weiter und so fort mit dabei.
Ja.
Und das waren so ein bisschen so meine ersten, würde ich sagen, Punkte, wo ich auch so mit diesen B2B-Sales dann in Berührung gekommen bin. Weil genau die Zielsetzung ist es, in diese Bundles reinzukommen. Ne? Dann sozusagen für Touristen, die von China oder von Amerika, wie auch immer, nach Berlin kommen, dass du dann halt letztlich genau auch da drin bist in diesen Bundles. Ne? Das ist so ein bisschen unsere Zielsetzung gewesen. Und das haben wir ganz okay geschafft, würde ich sagen. Letztlich auch so ein bisschen B2C Sales kennenlernen dürfen, was aus meiner Sicht fast noch ein bisschen herausfordernder ist. Also wirklich zu versuchen, sagen wir mal, in Berlin irgendwie mit einem okay Grundrauschen und sehr, sehr viel Geld irgendwie versuchen, Touristen am Point of Sale oder besser gesagt dann am Platz in ein Museum zu bekommen, ist eine ultra harte Nummer, weil keine Ahnung. Allein damals, kann ich mich noch gut erinnern, wir haben so eine Plakatkampagne gemacht, die kostete 30.000 Euro und hast irgendwie 200 Plakate in Berlin rumzuhängen. Das ist ja nichts, ne? So, für zwei Wochen. Und genau, das waren so meine ersten Erfahrungen damit. Bin danach dann zu Comage gegangen. Comage war damals sehr, sehr klein, irgendwie 30 Mitarbeiter stark. Ich glaube, so im Dachteam hatten wir so 3, 4, 5 Leute. Ich hatte auch überhaupt gar keine Lust auf Sales, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war glücklich, dass der Titel irgendwie Business Development heißt und nicht irgendwie Sales oder so. Wollte auch nicht in den Sales-Bereich gehen tatsächlich.
Aber ganz kurz, Daniel, also was ich spannend finde, du warst ja erst Founder und bist dann als Director Sales, glaube ich, ja da eingestiegen, ne? Oder so bist du quasi so ein bisschen als, oder Head of Sales, kann man fast sagen, ja, aber dann bei Comage eingestiegen? Oder wie kam es, dass du aus der Founder-Rolle wieder zurück in eine, sag ich mal, doch eher in eine Vertriebsrolle dann wieder gesprungen bist?
Also noch krasser tatsächlich. Also am Ende des Tages, war ich irgendwie so Direktor dort in diesem Museum und dann musste ich dann feststellen, dass es gar nicht so einen großen Markt für ehemalige Museumsdirektoren sozusagen gibt, um es vielleicht so zu sagen. Und ich bin dann ganz normal als Vertriebler eingestiegen. Also wirklich back to the basics. Irgendwie ganz normal. Früher war das, wir haben viel End-to-End-Sales gemacht. Das heißt also, es gab damals noch keine wirklichen Automations. Wir haben so die ersten Tests gemacht mit irgendwie, kommen wir, versuchen mal automatisiert Leute auf LinkedIn anzuschreiben.
Ja.
Aber größtenteils war das wirklich, okay, ich habe einen Artikel gelesen, ich schreibe eine Person an oder auf LinkedIn so die ersten kleinen Automations zu nutzen.
Ja.
Es war aber eher so, wer morgens als erstes ins Büro kommt und dann die ersten Leute morgens um 7 schon anschreibt, oder vielleicht sogar auch noch früher, der hat halt häufig gewonnen, ne? Und wer dann nah am Kunden war. Das heißt also, das war so ein bisschen auch, ich würde sagen, ein harter Gang, aber total gut für mich, weil ich irgendwie ganz, ganz viel irgendwie entdecken konnte, wie B2B-Sales eigentlich funktioniert und wirklich von End-to-End Leadlisten selbst raussuchen, morgens die Leute connecten, wenn ich weiß, ich muss die nächste Woche anschreiben, ja, also sich selbst so einen Plan zu machen, und dann ja, Leute anschreiben und dann Copy-Paste die Namen in eine Excel-Tabelle zu übertragen, die man dann später irgendwie in ein CRM irgendwie hochladen kann.
Kennt ja heute kaum noch einer.
Kennt, ja. Funktioniert alles automatisiert, aber am Ende des Tages für mich war es total gut und ich bin riesig dankbar, auch dem gesamten Comatch-Team und den Gründern, Jan, Christoph und Dirk.
Ja, grüße gehen raus an Dirk übrigens. Er hat ja auch hier schon im Podcast, übrigens eine der Top 3 Folgen bei Sales & Pepper, auch darüber gesprochen, dass es eigentlich nur noch gute Tool-Nutzer gibt und wenig gute Vertriebler. Also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört gerne mal rein. War eine sehr coole Folge mit dem Dirk.
Ja, würde ich tatsächlich so auch unterstützen. Also es ist immer schwerer, aber kommen wir wahrscheinlich später noch hin, wirklich gute Vertriebler zu bekommen. Aber was Comatch geschafft hat, muss man fairerweise sagen, ist eine ultra starke Sales-Mannschaft aufzubauen. Gerade in den ersten Jahren, wo ich dann dabei war, wir hatten ein ultra starkes holländisches, internationales Team, nordisches Team, das Dachteam war natürlich sehr, sehr stark. Frankreich ist sehr, sehr gepusht worden. Und also man ist in so einen Raum gekommen, wo dann irgendwie so 15 Vertriebler standen, die aber war alle auch einen sehr, sehr spannenden Background hatten, einige Gründer dabei gewesen, alle wild und hungrig, und das war schon ein tolles Team, man konnte unwahrscheinlich viel lernen und es war, ich sag mal so, wir hatten so keine Ellbogengesellschaft, also es war nicht irgendwie, war jetzt kein Neid oder so, aber es war schon so, okay, wenn jetzt einer geclosed hat, dann war schon, okay, gut, dann stehe ich morgen halt ein bisschen früher auf, weil ja. Wir irgendwie besser sein, ne? Oder dann halt die typischen Sprüche, wenn einer um 6 geht, dann
machst du heute nur eine
Mittagspause.
Ja, ja.
Und dann sagt der aber zu dir, du Daniel, ich habe heute schon 3 geclosed und ich gucke jetzt gerade mal auf die Liste, da sehe ich dich ziemlich weit unten. Also, ne, ich wünsche noch einen schönen Abend. Ja. Am Ende des Tages muss man sagen, die Kultur dort war großartig bei Comatch. Wie gesagt, wir haben sehr, sehr viel, also jeder durfte halt irgendwie anfangen, was für Unternehmen gefallen dir, ne? So war es halt am Anfang.
Ja.
Ich mochte irgendwie Sport, habe wahrscheinlich dann den FC Bayern angeschrieben. Der andere mochte irgendwie Fußball weniger und dafür Autos mehr und hat dann Audi angeschrieben.
Ja.
Wir haben irgendwann angefangen, das alles ein bisschen strukturierter anzugehen, auch spannende Kampagnen zu machen. Ein, zwei Kollegen kamen auf eine großartige Idee. Wir haben es Nusskampagne genannt. Das heißt also, da wurde eine kleine Box verschickt mit Nüssen drin, also richtigen Nüssen. Und dann stand dann irgendwie in so einem kleinen Beipackzettel, also wenn Sie in diesem Jahr eine Nuss zu knacken haben, wir haben die passenden Nussknacker. Ne? Also das Hintergrund Comatch ist ein Marktplatz für Consultants mit 15.000 etwa. Und das hat natürlich super funktioniert. Ne? Und ja. Man hat dann irgendwie nachtelefoniert und teilweise, ich hatte dann später noch wirklich Termine mit auch DAX-Vorständen, stand diese Box dann irgendwie auch ein halbes Jahr oder ein Jahr später auch immer noch da auf dem Schreibtisch. War natürlich dann großartig.
Haben die Nüsse bis dahin nicht aufgekriegt gehabt?
Ja, die Nüsse tatsächlich wurden teilweise gegessen. Wir haben sie irgendwann sogar auch mal besprüht. Aber die Idee war einfach großartig und
ja, blieb hängen. Ich find ja solche kreativen Geschichten auch immer stark. Also wir haben zum Beispiel bei Pleo damals auch zu Weihnachten einfach Kekse verschickt in Form von Kreditkarten mit dem Logo drauf. Das war kam halt auch so also an Bestandskunden, aber es war halt auch eine super geile Aktion. Das haben die Leute total gefeiert. Ich finde so gerade so diese kreativen Sachen, ja, das macht nachher den Unterschied. Ja, man will ja aus der Masse rausstechen.
Unbedingt. Und davon haben wir einiges gemacht. Haben uns dann später auch entwickelt. Das war dann auch spannend zu sehen Richtung SDR-Sales. Also dann war das auch für mich ganz interessant zu sehen, weil ich war eigentlich immer ein Gegner von auch so der Einführung von SDRs. Und ich kann mich noch gut erinnern, dann das dann so ein bisschen getestet, auch mit dann Vertriebskollegen von mir, die das dann schon über ein SDR probiert haben. Ich habe dann immer gesagt, also keiner fässt meine Leads an, so ungefähr. Ja.
Und dann das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen, du sagst, du warst ein Gegner von SDRs, also was war so der Grund für dich? Was hattest du damit für ein Problem, ein SDR zu haben?
Ich hatte früher immer Angst, dass irgendjemand meine Leads anschreibt und ich habe dann keine Kontrolle mehr darüber, was da irgendwie passiert, so ungefähr. Mhm. Und wie die angeschrieben werden. Und ne, du hast ja irgendwie dann dein Portfolio an, weiß nicht, 200 Accounts und möchtest die dann irgendwie vielleicht bestmöglich bedienen. Sondern ich habe dann aber irgendwie relativ schnell gesehen, dass die Vertriebler, die bei uns irgendwie diese SDRs auch eingestellt haben, dass das super funktionierte. Also die mussten, konnten 2-3 Stunden später ins Büro kommen, hatten trotzdem eine volle Pipeline, die Termine waren alle gesetzt. Und nach relativ kurzer Zeit habe ich dann auch gesagt, ja, bitte auch machen, finde ich super. Und das war ein riesen Effizienzgewinn, muss ich fairerweise sagen. Und genau so habe ich dann Comatch auch sozusagen, ich glaube, wir hatten dann so 20 SDRs, das war so ein zentral gesteuert über mehrere Länder hinweg. Bin dann, als ich Direktor war, dann raus, also den Verkauf sozusagen an Malt habe ich dann nicht mehr mitbekommen. Aber diese Einführung von dieser SDR-Struktur habe ich gesehen und fand das spannend.
Und jetzt hast du ja also noch einen Zwischenstep gehabt, aber ich glaube, um halt auch nicht ganz so weit auszuholen, wir wollen ja heute vor allen Dingen um dieses AI-Thema sprechen. Du bist ja über das VC, also dann bei dem VC gewesen und bist jetzt halt der Co-Founder von Honeysales. Erzähl doch nochmal, weil das hat ja auch wieder was mit SDRs zu tun. Du hast ja eine schöne Überleitung gerade schon eine Steilvorlage gebracht, um im Fußball-Jargon zu bleiben. Heute baut ihr ja ein Tool und habt auf der Website stehen Meeting as a Service, was ja so ein Stück weit auch, ich glaube auch dich da zitieren zu können, irgendwann mal auf LinkedIn gesehen zu haben, dass du der Überzeugung bist, dass AI oder Tools wie euers in Zukunft ja eigentlich die SDR-Rolle irgendwann überflüssig machen werden, wenn ich das mal so sagen darf. Erzähl doch vielleicht nochmal genau, warum glaubst du das und erzähl uns vielleicht auch nochmal so ein bisschen mehr darüber, was ihr genau bei Honeysales eigentlich macht.
Ja, also vielleicht noch einen ganz kleinen Schwenker über Truventuro, weil das war letztlich dann der letzte Step noch vor Honeysales. Da war ich in etwa ein Jahr, also direkt nach Comatch.
Ja.
Und habe dort eigentlich auch schon gesehen, weil ich so den Einblick hatte, auch in 3-4 Portfoliounternehmen, dass Sales eigentlich immer im B2B-Bereich, auch wenn es ein Portfolio von einem VC ist, tatsächlich unterschiedlich gemacht wird. Und haben gesagt, meine Güte, die Effizienzen irgendwie könnten doch mal gehoben werden, wenn man das vielleicht einmal irgendwie zentralisiert oder so. Mhm. Und es gab damals schon Anbieter wie Comics, die sicherlich auch einen guten Approach hatten, zu sagen, hey, wir bündeln das und versuchen das so ein bisschen outzusourcen. Und genau zur damaligen Zeit habe ich mich dann Mitgründer zusammengesetzt und haben so ein bisschen überlegt, wie kann man das vielleicht schaffen, wegzukommen von dem ganz, ganz breiten Anschreiben und wegzukommen von großen SDR-Strukturen hin zu wirklich sehr, sehr personalisiertem Anschreiben und einer sehr, sehr schlanken Sales-Organisation. Weil aus unserer Sicht sind jetzt die großen Treiber für genau dieses Produkt am Ende des Tages der Personalmangel, also muss ich fairerweise so sagen. Es gibt ganz wenig Leute, die es gerade auf dem Salesmarkt gibt, also als Vertriebler wirklich, das sehen wir selbst bei uns auch. Das ist so die härteste Position, die wir wirklich schon sehr, sehr lange auch suchen.
Ja.
Und genauso gibt es auch ganz, ganz wenig SDRler und das sind dann häufig auch die SDRler bleiben, ich glaube, so im Schnitt 1 bis 1,5 Jahren so in der Position, was jetzt nicht wirklich lange ist. Zudem gibt es so ein bisschen immer auch diesen Wachstumsdruck und jetzt durch auch, ich sag mal so, gefallende Valuations gibt es auch ein bisschen den Druck, effizienter zu sein. Ne? Ja. Also wie schafft man es vielleicht auch heutzutage mit einem geringeren Team irgendwie genauso produktiv zu sein und vielleicht sogar noch produktiver zu sein?
Ja.
Und das war so ein bisschen auch unsere Ausgangslage und dann haben wir gesagt, naja, eigentlich, wie wird denn Sales richtig gut gemacht? Also ein richtig guter Sale macht häufig beispielsweise auch ein Partner einer Unternehmensberatung. Der ist in der Regel immer sehr, sehr gut informiert und schreibt hochindividualisierte Nachrichten oder ruft Personen an und ist sehr, sehr gut im Nurturing. Und das waren eigentlich so die Elemente, die wir uns zusammengenommen haben und haben gesagt, Mensch, also vielleicht schafft man es durch ein kluges Prospecting und kluges Nurturing, signalbasiert. Also wie man es vielleicht vor, keine Ahnung, 10 Jahren mal gemacht hat. Man hat mal irgendwie einen Zeitungsartikel gelesen und hat dann gesehen, das ist der Werner und den habe ich letztens erst gesprochen und das ist jetzt ein super Aufschlag, um ihn jetzt nochmal zu kontaktieren, weil da steht das und das und das drin. Und am Ende des Tages kann ich doch da vielleicht ein Meeting oder einen Abschluss vielleicht auch generieren. Und das war so ein bisschen die Idee, dieses Modell kalt, warm, also Prospecting und Nurturing, signalbasiert zu bauen. Und ich weiß noch, wir haben ungefähr vor 2021 damit gestartet, mit der Idee, sind kurz ins Fundraising Ende 2021 und 22 eingestiegen. Das war gerade so diese Transition zwischen, es gibt noch ganz viel Geld und Übergang zu jetzt die Zinsen steigen und alle VCs sind ganz vorsichtig geworden, die Valuations gehen runter. Und zum damaligen Zeitpunkt, muss man fairerweise sagen, hat so ziemlich keiner daran geglaubt, so ein Modell zu unterstützen. Ja, ja. Viele VCs haben gesagt, Mensch, das ist so ein bisschen zu groß, ein bisschen too big to fail, weil wir schon an die Tools glauben, der SDRs, wo es ja ganz, ganz viele da draußen gibt, und wir nicht daran glauben, dass die SDRs irgendwann ersetzt werden. Es gab auch einen Partner, der meinte, ja, es gibt kein Tool, was dir Text schreibt. Ja, so. Und damals war das auch noch der Fall.
Ja.
Dann kam die große, ich würde sagen, Revolution, Evolution, wie man auch immer möchte. Also sprich die Einführung der LLMs oder Veröffentlichungen. Und das war natürlich für uns das letzte Puzzlestück.
Und vielleicht ganz kurz, du sagst jetzt LLMs, das sind die Large Language Models, also Tools wie ChatGPT und Co.
Absolut richtig. Also das war so das letzte Element, was es dann auch noch benötigte, um am Ende des Tages alles zusammen zu haben, um dann wirklich auch den SDR zu ersetzen, sprich richtig gute Texte zu schreiben. Das macht man jetzt aber nicht einfach nur so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein Signal und schmeiß das einfach mal in so einen Prompt rein und dann hoffe ich, dass ein guter Text rauskommt. So ist es jetzt auch nicht, ist ein bisschen komplexer, das ganze Thema. Aber das war so ein bisschen so die Journey, würde ich sagen. Also wir hatten die Idee, hey, der Sale muss doch irgendwie mal oder die Ansprache sollte doch immer qualitativ hochwertig sein und man sollte sich doch nach Möglichkeit immer dann melden, wenn es relevant ist und nicht nur einfach, okay, steht auf meiner Wiedervorlage für in 6 Monaten, also melde ich mich dann, sondern dann, wenn es relevant wird. Und den ganz großen Bereich des Nurturings, also wie schaffe ich es vielleicht auch immer zur relevanten Zeit, die Daten aus dem CRM und die Personen, die Leads aus dem CRM immer wieder dann anzugehen, wenn es relevant ist. Weil also ich habe noch kein CRM erlebt oder kein Unternehmen gesehen, wo das CRM super gepflegt ist und wo man sehen kann, die wissen immer haargenau, was da passiert. Weil eigentlich ist ja das große Thema, und das schließt es vielleicht so ein bisschen ab, was eigentlich die ganze Welt macht, ist vorne halt mehr Leads reinzubekommen. Das ist halt auch viel einfacher, als die bestehenden Leads in den unterschiedlichen Deal-Stages zu bearbeiten. Ja, und das ist am Ende des Tages so ein bisschen so die Zielsetzung gewesen. Aber ich glaube oder wir glauben, dass ein Großteil des Umsatzes einfach auch aus den bestehenden Daten im CRM, also ich hatte mal einen Call mit oder der hat gesagt damals, jetzt passt es vielleicht nicht. Also immer wieder zur richtigen Zeit, sich da bei den Personen zu melden. Weil, und das schließt den Kreis, das macht ja irgendwie ein Partner einer Unternehmensberatung auch einen ganzen Tag und ist damit ziemlich erfolgreich, nur dass der halt irgendwie nur 10, 15, 20 Unternehmen monitort, vielleicht sogar weniger und ein Account Executive in der Regel ein bisschen mehr.
Und wenn ich es richtig verstehe, ist das aber textbasiert, ne? Das heißt also, euer Tool geht quasi auf den Kunden zu, per E-Mail dann oder vielleicht per LinkedIn-Message oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, das ist textbasiert, das ist zunächst E-Mail-basiert. Könnte mir gut vorstellen, dass man in Zukunft auch über andere Medien geht. Da sind wir auch noch ein bisschen am Probieren. Ich weiß jetzt noch nicht, ob jetzt LinkedIn da beispielsweise der richtige Channel ist. Vielleicht ist es später WhatsApp, vielleicht Slack. Das kann ich tatsächlich so noch gar nicht richtig abschätzen. Für uns war jetzt erstmal immer wichtig zu verstehen, wie kann man die Signale bestmöglich für einen Vertriebler, der dann die Signale nutzt, heraussuchen oder scoren am Ende des Tages. Ja.
Finde ich ein also super spannendes Thema. Ganz einfach, wir hatten ja auch schon das Vergnügen, gemeinsam auch über SDRs of Germany mal bei einer Panel-Diskussion dabei zu sein, wo wir auch über dieses Thema gesprochen haben. Das war ja so ein bisschen der Aufhänger damals auch. Wird AI irgendwann mal die SDRs ersetzen, ja oder nein? Und was da bei mir hängen geblieben ist und was ich halt auch sehr, sehr spannend fand, war so diese Reise, die du jetzt ja auch so ein Stück weit beschrieben hast, von wir haben jetzt quasi die erste Revolution erlebt von einfach Text, also wo AI in der Lage ist, wirklich auch gute Texte zu verfassen. Der nächste Schritt wäre ja dann Voice und Video quasi, dass AI wirklich in der Lage ist. Und das sehen wir ja, also glauben vielleicht viele nicht, aber ich habe selbst schon viele Videos gesehen, wo ja wirklich mit Deepfake gearbeitet wird, wo du eigentlich nicht mehr unterscheiden kannst, ist jetzt Daniel, der hier vor mir sitzt, oder ist es halt einfach die AI, die mit mir spricht? Dann halt im dritten Schritt wirklich zu sagen, die Leute werden eigentlich mehr und mehr dann durch diesen massenhaften Einsatz auch von AI-Tools eigentlich wieder zurückgehen hin zu persönlichen Kontakten, Events, Networking und Co. Siehst du das ähnlich oder glaubst du an was anderes?
Also ich unterstütze das total, zu sagen, Events sind super wichtig und der persönliche Kontakt ist super wichtig. Das wird es in Zukunft aus meiner Sicht auch unbedingt geben. Zeigt es auch, nach Corona ist es, glaube ich, wieder stark zurückgegangen zu Events. Ganz, ganz viele Unternehmen bauen da auf ihre Leads. Nicht umsonst habt ihr irgendwie auch jetzt den Circus, der super ist und der super wird, sicherlich. Ich glaube, das ist unbedingt auch die Zukunft. Ich glaube vielmehr, die ganzen Tools da draußen, die es irgendwie jetzt schon gibt für auch den SDR, werden sich, ich glaube, die Tool-Landschaft, wie wir sie heute kennen, wird sich wahrscheinlich so um 80-90% reduzieren. Und es wird sogenannte Layer-Tools geben, also Tools, die sich dann auf ein CRM oben draufsetzen, mit einer total einfachen UX-UI und die dir sozusagen als Vertriebler sagen, was du heute zu machen hast. Also guck mal hier, das sind deine 10 besten Nachrichten. Kalt und warm. Also nicht, weil jetzt irgendwie Wiedervorlage so und so ist oder du die 26 Tasks in deinem CRM hast. Nein, das sind die Signale. Also heute ist ein McKinsey-Artikel über das und das rausgekommen und das ist ein super Aufschlag für den und den Kunden und so weiter und so fort. Also glauben so ein bisschen daran, dass wenn es am Ende des Tages diese SDRs nicht mehr in dieser Form gibt und eher, und das kann man sogar auch in den ersten Unternehmen auch schon sehen, dass die Transition hin zu einem End-to-End Account Executive wieder geht. Das heißt also, er wird wahrscheinlich einen Kunden von Anfang bis Ende auch betreuen. Und der Seller, naja, wir kennen ihn selbst, ich bin auch ja einer, liebt jetzt nicht unbedingt ein CRM und all die Tools, die da draußen sind, die werden in der Regel ja bedient von den SDRs. So, und dementsprechend, wenn es die SDRs nicht mehr gibt, dann wird es auch diese Tools sehr wahrscheinlich nicht mehr geben. Das heißt also, wir werden ganz, ganz neue Tools kennenlernen, die halt total einfach in der Bedienung sind und die dir, mein Mitgründer Stefan, sagt das immer so schön, das ist dann so eine sogenannte Push-AI. Also die wird dir halt Dinge sozusagen vorschreiben und sagen, guck mal hier, das kannst du jetzt einmal, diese Nachricht kannst du jetzt einmal an deinen schon bestehenden Kontakt David schicken. Genau, total wichtig dabei, und dann da lasse ich erstmal diesen Monolog erstmal wieder, aber ganz wichtig dabei ist, dass man genau die richtigen Signale findet. Und wir glauben so ein bisschen auch daran, dass es jetzt in einer Zwischenstufe noch keine Plug-and-Play-Solution geben wird. Weil, also ich habe noch kein Tool kennengelernt, was du einfach an einen CRM irgendwie undockst und das Tool total versteht, okay, das ist der ICP und das sind irgendwie die 23 Deal Stages und hier arbeiten so und so viele Seller und die Daten sind alle so und so einzuordnen. Das gibt es so nicht. Das heißt also, das Wichtige ist, den Kunden zunächst einmal immer richtig gut zu verstehen und mit dem Kunden einmal zu definieren, hey, was sind denn eigentlich deine Verkaufssignale? Welche sind denn relevant für dich? Welche sind denn nicht relevant für dich? Und welche soll ich für dich monitoren? Und wie schreibst du eigentlich Nachrichten? In welchem Stil schreibst du eigentlich Nachrichten? Und was sind für dich so, oder was für Cases, was für Use Cases habt ihr vielleicht auch schon? Ne? Mit welchen Unternehmen arbeitet ihr schon zusammen?
Ja.
Und dann kannst du eine Nachricht zusammenbasteln. Und das können wir jetzt bei uns tatsächlich sogar auch schon mit unseren ersten Kunden, die jetzt gerade live sind, die ich jetzt auch tatsächlich nicht mehr besser schreiben kann. Also weil häufig ist das auch dann die Use Cases, zu wissen, welcher passt jetzt genau zu wem und welches Signal ist jetzt da draußen genau das Richtige. Als Beispiel, ich glaube, LinkedIn versucht ja auch so ein bisschen dein Thread bestmöglich anzupassen. Was wir machen bei uns, wir nehmen nur ungefähr 2% von dem LinkedIn-Thread sozusagen als wirklich Verkaufssignale. Ne? Kommt aufs Unternehmen immer drauf an. Ne? Also jetzt als Beispiel, wenn du so ein Chef Coco bist, das heißt, du lieferst Mittagessen an Unternehmen, dann kann das sicherlich total wichtig sein, auf Beispiele zu reagieren, wenn Mitarbeiter posten, hey, wir haben mal wieder Teamlunch oder wie auch immer, ja. Dann kannst du das super als Signal nutzen. Aber für andere Unternehmen, wie beispielsweise uns, HoneySales, ist jetzt so ein Mittagessen-Post nicht so
nicht
relevant.
Wirklich, ja.
Bei uns gibt es halt andere Dinge, die dann vielleicht relevant sind. Ja. Ne? So, und ja. Das muss man einmal unterscheiden von Unternehmen zu Unternehmen und auch Branche zu Branche. Und dann hat man so ein bisschen dieses Sales-Wissen, was eigentlich so ein Vertriebler sich über die Jahre hin aufbaut. Ich habe ja vorhin erzählt, wo ich irgendwie so auch, was ich so kennengelernt habe, was für Ticket-Sizes ich verkauft habe und Sales-Zyklen auch unterschiedlich von einer und zwei Tagen bis zwei Jahren. Und dann hast du das Wissen eigentlich mehr oder weniger in diesem Tool auch da drin.
Ja.
Und dann kannst du am Ende des Tages den Vertriebler schon sehr, sehr viel besser machen.
Ja.
Hast dann am Ende des Tages eine deutlich schlankere Sales-Organisation mit wenigen sehr, sehr guten Vertrieblern, die hocheffizient sind, weil sie das Prospecting signalbasiert bekommen und die Meetings direkt eingetragen bekommen und das Nurturing, sprich das effiziente irgendwie Umgehen mit den bestehenden Daten auch funktioniert. Und das ist so ein bisschen so das, wie wir denken, wie die Zukunft aussehen kann und wie auch neue Technologien hierbei helfen.
Ja, du hast jetzt echt einige spannende Themen angerissen, wo ich auch gerne nochmal drauf eingehen möchte. Und eine der Punkte, und ich glaube, das kennt auch jeder, der im Vertrieb arbeitet und irgendwann mal einen Mitarbeiter einstellen wollte, ist das Thema, überhaupt die richtigen Leute erstmal zu finden und dass das natürlich nicht einfacher wird mit der Zeit. Ich bin auch bei dir, dass natürlich die ganze Tool-Landschaft sich enorm verändern wird. Das sehen wir ja jetzt schon. Viele Unternehmen schrauben ja wirklich den Tool-Stack schon enorm runter, was dann irgendwann natürlich dazu auch führen wird, dass einfach Anbieter verschwinden werden wieder im Markt. Und dass vor allen Dingen, hast du auch gesagt, zur Konsolidierung kommen wird. Und auch natürlich Anbieter wie HubSpot und Salesforce schauen, dass sie AI in ihren CRM direkt mit integrieren können. Also auch da gibt es ja schon erste Tests, die meiner Meinung nach, und das ist halt auch so generell, wenn ich mir AI-Tools anschaue, oft halt auch noch nicht an dem Stand sind, wo ich jetzt sagen würde, das Tool kann einen SDR ersetzen. Also ich glaube, das ist aktuell eher ein, du sagst ja, hast ja von Effizienzsteigerungen gesprochen, das sehe ich absolut. Also das glaube ich auch, dass das auch in Zukunft immer mehr so kommen wird, dass eigentlich die Leute, du hast das vorhin so super beschrieben, auch als du selber Vertriebler warst und erst gegen die SDRs warst und dann gesehen hast, wie die anderen erfolgreicher waren und effizienter waren. Und so sehe ich es eigentlich auch mit den ganzen AI-Tools, zu sagen, die Leute, die das nicht nutzen, werden irgendwann merken, oh, die anderen sind ja so viel schneller und so viel besser als ich in dem, was sie machen, dass du eigentlich nicht mehr drum rumkommen wirst als Vertriebler oder Vertrieblerin, solche Tools zu nutzen. Ich glaube schon auch, dass, genau wie du sagst, dadurch, dass es so schwer ist, auch gute Leute zu finden, dass und diese Effizienzsteigerung da ist, dass natürlich dann auch die Organisationen schlanker aufgestellt werden können. Aber was sind denn so vielleicht auch, also wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, auch warum du glaubst, dass quasi SDRs dann ersetzt werden könnten. Ich glaube, dass es, glaube ich, auch so ein bisschen immer darauf ankommt, in was für eine Branche verkaufst du, ne? Was für Kunden hast du, sind wir im Key Account Management mit Sicherheit wieder komplett anders als im SMB-Bereich oder Product-Led Sales. Aber wie siehst du denn so die Sales-Welt vielleicht in den nächsten 5 Jahren? Also wenn du so eine Glaskugel hättest, was glaubst du denn, wie würde so eine Sales-Organisation in einem Startup wahrscheinlich dann auch, wie würde das Ganze aussehen?
Ja, also ich glaube, du hast da viele, viele Dinge gesagt, die absolut stimmen. Also am Ende des Tages glaube ich, dass erst in einem Jahr es so eine Handvoll von Tools gibt, die wirklich richtig, richtig stark und powerful sind und dann als die sogenannten Layer-Tools funktionieren können auf einem CRM. Ich denke, die CRMs selbst werden das natürlich auch probieren, wie du es gerade gesagt hast.
Ja.
Das heißt, es dauert noch ein bisschen. Ich gehe aber davon aus, dass schon im nächsten Jahr die ersten Unternehmen im Budget für das darauffolgende Jahr SDRs nicht mehr sozusagen aufnehmen werden und dafür aber juniorigere AEs einstellen werden. Das heißt also, wenn ich mir jetzt so eine große Sales-Organisation anschaue mit relativ vielen AEs, Senior AEs, Head-Offs und so weiter und so fort, dann glaube ich, dass man in der Zukunft die Hälfte der Mitarbeiter im Vertrieb einsparen kann. Ja. Das heißt einsparen, also häufig geht es ja gar nicht ums Sparen, häufig geht es darum, dass man die Leute gar nicht erst bekommt. Ja? Also ja. Sales hat auch, muss man ja fairerweise sagen, in Deutschland einen ganz anderen Stellenwert als vielleicht sogar in Amerika. Dort ist es total cool, irgendwie Sales zu machen. Wenn man hier sagt, man macht Vertrieb, dann ist das eigentlich eher also nicht so cool. Ja? Und vielleicht entscheiden sich auch deswegen einfach wenig Leute, da in diesen Bereich reinzugehen.
Dafür das haben wir ja den Circus jetzt auch gegründet, ja, um das Bild mal so ein bisschen in Deutschland auch zu verändern von Vertrieb.
Ja, unbedingt, um das auch zu bundeln, ne? Weil ja. Gute Sales-Leute wird es immer brauchen. Das ist total wichtig. Also wir sagen ja auch nicht, dass wir hier irgendwas wegrationalisieren. Also das machen wir ja gar nicht. Am Ende des Tages gibt es einfach die Leute auch gar nicht. Ne? Das muss man fairerweise sagen. Wir versuchen einfach nur, die bestehenden besser zu machen, um natürlich den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, weiter zu wachsen und dabei effizient zu sein. Ja.
Ja.
Also ich dementsprechend. Find,
du hattest halt genau. Vorhin auch einen ganz wichtigen Punkt genannt, nämlich das Thema Mitarbeiterfluktuation oder zumindest ja auch, dass die SDR-Rolle an sich ja oft eine Einstiegsrolle ist und die Leute dann eigentlich relativ schnell erwarten, aus dieser Rolle rauswachsen zu können und dann halt wirklich als AE Customer Success Manager oder ähnliche Rolle einzunehmen, was das ja dann nochmal ein bisschen befeuert, das Thema, ja. Also, dass du eigentlich sagen kannst, selbst wenn ich gute Leute finde, dann weiß ich eigentlich, in 1 oder 2 Jahren muss ich die Person befördern oder sie wechselt oft dann den Job einfach wieder und sucht sich was anderes. Das kommt ja noch mit dazu, ja.
Unbedingt. Und man muss fairerweise auch sagen, der SDR-Job ist ja eigentlich doch eher häufig ein vom Jobprofil ein anderer Job als die eines Vertrieblers, ja. Also in meinen Augen gibt es immer so 2 verschiedene Vertriebstypen. Der eine ist vielleicht so ein bisschen so der empathischere Vertriebstyp, der andere ist so eher der analytischere Vertriebstyp. SDRs sind in der Regel auch eher so analytisch unterwegs, also müssen eigentlich ja viel strukturiert arbeiten. Ich glaube, es gibt deutlich weniger von diesem letzteren Vertriebstyp. Das heißt also, ja, die Empathischen haben schon gar keine Lust eigentlich auf diesen SDR-Job. Aber ja, ich glaube, es wäre, glaube ich, gut, auch in Zukunft noch ein bisschen dieses Wissen, wie man eigentlich wirklich Personen anschreibt und wie das eigentlich so funktioniert und wann man vielleicht irgendwie einen Zeitungsartikel mal nimmt und wann vielleicht auch nicht. Das, was ich irgendwie damals lernen durfte, ohne aber diesen Titel SDR zu haben, sondern einfach nur, wir machen Business Development. Das ist sicherlich total hilfreich. Ob die Leute in Zukunft darauf große Lust haben, weiß ich nicht. Das muss man sich angucken. Aber genau, ich glaube, man kann einfach deutlich effizienter arbeiten und in den nächsten 5 Jahren definitiv werden die Unternehmen so weit sein, dass sie sagen, guck mal hier, ich bin entweder ein junges Unternehmen oder ich bin schon ein Mid-Market, großes Scale-Up. Und das ist mein Produkt, das ist mein Netzwerk. Und bitte gib mir doch mal auf meiner ICP-Basis, keine Ahnung, 10.000 Companies brauche ich bitte neue Meetings. Und das sind hier 2.000 irgendwie, mit denen ich schon gedacht bin. Versuch mir die doch bitte irgendwie immer wieder hervorzuholen. Ich glaube, das wird Commodity sein.
Ja.
Weil am Ende des Tages sage ich auch immer, also das Unternehmen sollte sich nicht darauf fokussieren, super aufgestellt zu sein im, weiß nicht, RevOps, welches Tool ist jetzt das Beste und ich habe die Kombination von den 25 Tools und bin da total effizient. Das ist aus meiner Sicht ein totaler Wahnsinn. Das Unternehmen sollte sich auf das Produkt fokussieren und die Vertriebler sollten immer dann in Szene gesetzt werden, wie halt auch im Fußball, ne? Also sollten immer dann in Szene gesetzt werden, wenn es halt relevant ist und wenn sie dann abschließen sollen. Ne? Das ja. Ist aus meiner Sicht irgendwie die Zielsetzung oder wenn sie auf eine Messe gehen sollen, als Beispiel, ne? Also auch eine Funktionalität, die wir bei uns im Tool dann auch bald haben werden. Du gibst dann einfach an, sagst, guck mal hier, also ich bin irgendwie in 3 Monaten bin ich in München, ne? Auf der Bits and Pretzels oder wie auch immer.
Ja.
Und dann sucht ihr das Tool die Leads raus, ICP-basiert, die sozusagen in München sind, die du noch nicht kennst, ne, aber ja. Die total passen und vielleicht auch irgendwie messeseitig auf der Bits and Pretzels sind. Die werden angeschrieben und gleichzeitig auch die, mit denen du schon in Kontakt bist. Ne? Also mit Werner und mit Kai und wie sie alle heißen. Und die, ach übrigens, Werner, du, ich bin jetzt in 3 Monaten in München, wollen uns nicht sehen und so weiter und so fort. Ne? Also das ja. Sind Dinge, die einem das Leben erleichtern, weil wie oft hatte ich es auch als Vertriebler die Situation, du kommst gerade aus München, sitzt im Zug und sagst dir, ach Mist, hätte ich mal den und den noch angeschrieben, das wäre doch super gewesen.
Ja.
Das wird auch nochmal sprechen. Ne? Also das ist einfach dann die Erleichterung und da geht es nicht darum, als Unternehmen das selbst aufzubauen, diese Capabilities. Das ist halt irgendwann Commodity. Ne?
Ja.
Vielmehr muss man sich darauf konzentrieren, die Vertriebler besser zu machen, zu motivieren, zu halten das Produkt bestmöglich aufzustellen und auch sich zu differenzieren mit der eigenen Value Proposition, ne? Mit den eigenen ja. Auch Cases, die man anbietet. Das muss das Ziel sein.
Ich finde es spannend, weil wir hatten jetzt bei einem der letzten Revenue Leadership Roundtable ja auch eine ähnliche Diskussion, wo es auch vor allen Dingen der Philipp auch von Oma Reviews ja erzählt hat, auch wie das Buyer-Verhalten, also die Kunden, unsere Kunden sich ja auch verändern, ja, und das ja auch durch diese ganzen technologischen Fortschritt, der jetzt kommt, ich glaube, man sieht dort halt schon ganz gut, wo wir ja im B2C-Bereich gerade schon herkommen, wo du ja eigentlich schon super personalisierte Werbeanzeigen eingeblendet bekommst. Also ich habe irgendwann mal den Fehler gemacht und mir ein paar Sneaker über Instagram bestellt. Ja, seitdem kriege ich halt irgendwie tagtäglich neue Sneaker-Anzeigen und meistens sind die auch noch ganz gut, dass sie mir gefallen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt nochmal was Neues kaufe, ist doch dann recht hoch, wo ich normalerweise halt am Laden einfach vorbeigelaufen wäre. Ja? Und jetzt kriege ich das halt ständig eingeblendet. Und das ist ja auch so ein Stück weit in die Richtung, wo ich den B2B-Sales in Zukunft sehen werde, ist, dass eigentlich ein riesen Part der Buyer-Journey komplett ohne einen Vertriebler auskommen wird. Das heißt also, kommt immer wieder, wie du sagst, personalisiert im richtigen Moment die richtige Message zu platzieren. Und dann wird halt auch viel auch einfach über Empfehlungen und wieder die persönlichen Kontakte. Also ich glaube, das wird wirklich was sein. Ich hatte ja auch letztens mal einen LinkedIn-Post gesehen, dass sogar jemand sagt, er glaubt nicht nur, dass SDRs ersetzt werden, er glaubt auch, dass die Rolle des Vertrieblers immer mehr obsolet wird, weil es halt Kunden geben wird, die auch sich ihre eigenen Einkäufer-Chatbots quasi bauen und die für sie quasi die kompletten Tool-Landschaft analysieren werden und dann schon ausspucken, das ist das perfekte Tool für dich aus den und den Gründen und dann eigentlich nur noch hingegangen wird und gekauft wird quasi und der Vertriebler diese persönliche Bindungen vielleicht dann auch zum Einkäufer herstellen kann. Fand ich einen sehr spannenden Ansatz. Ich glaube es zwar jetzt auch nicht, dass das in den nächsten Jahren passieren wird, aber ich glaube, wenn man so drüber nachdenkt, dann kann das natürlich schon sein, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die AI-Tools nutzen. Auf der anderen Seite sitzen ja auch Leute, die das machen. Und so ein Chatbot ist gegebenenfalls einfach ein bisschen objektiver als jemand, der im Sales-Team sitzt. Fand ich einen sehr spannenden, sehr spannenden Post, der da abgelassen worden ist.
Bin ich unbedingt bei dir. Also das ist ist ein sehr, sehr spannender Bereich und wird sicherlich auch vieles ersetzen, ne? Indem du einfach sagst, gib mir die besten 3 Tools für das und das und das. OMR macht das ja auch schon sehr erfolgreich. G2 ist da auch sehr erfolgreich. Ich glaube, Der Vertriebler wird trotzdem, also auch ein schlechter Vertriebler kann, ein guter Vertriebler kann ein schlechtes Produkt gut verkaufen. Ja, ich glaube, der Vertriebler wird nach wie vor total entscheidend sein. Es wird immer um persönliche Bindung gehen. Es wird um Veranstaltungen gehen, Messen gehen, wo man sich sieht, wo man persönlich da ist und vor Ort ist. Ich kann das immer, ich bin damals bei Comet einer derjenigen gewesen, der am meisten irgendwie gereist ist. Also ich fand das damals immer total toll. Irgendwie bin eigentlich jede Woche ein, zwei Mal beim Kunden gewesen. Und mir persönlich hat das sehr geholfen, auch nachhaltig, weil ich eine super Bindung auch am Ende des Tages irgendwie zu all den Leuten habe. Und sagen wir mal ehrlich, die besten Deals bekommt man aus dem Netzwerk. Jedes Unternehmen startet am Ende des Tages, geht sein WhatsApp durch. Und das ist ja genau das, was ich sage. Also das Ziel muss ja eigentlich sein, dein Netzwerk so eng an dich zu binden, indem du sozusagen immer wieder, das machen ja die besten Vertriebler genauso, dich immer wieder zur relevanten Zeit melden, immer wieder dann da zu sein, wenn es nötig ist. Am Ende des Tages kann man das auch so ein bisschen überprüfen, wenn man in sein WhatsApp reinschaut und sich mal anguckt, sind das 20, 30, 40 Leute, die man innerhalb, sagen wir mal, der letzten 4 Wochen kontaktiert hat, oder sind das 100 oder sind das 200, ja? Entsprechend sieht man auch, wie und was für ein Netzwerk habe ich am Ende des Tages. Also wie hoch ist der Austausch in meinem Netzwerk? Und umso besser man da ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden empfehlen kann oder dass andere auf mich zukommen und sagen, Daniel, du, ich brauche jetzt im Vertrieb mal Unterstützung. Wollen wir nicht mal sprechen? Ne? So, keine Ahnung, ob der sich vorher informiert hat auf irgendeiner Plattform, welches jetzt sein bestes Tool ist.
Ja.
Aber ich kenne den seit irgendwie 2 Jahren, der vertraut mir irgendwie, haben uns irgendwie auf 3 Messen gesehen, 5 Mittagessen zusammen gehabt und er sagt, hier, den finde ich jetzt erstmal gut. Und es wird ein Mix sein aus sozusagen genau diesen direkten Empfehlungen schon, glaube ich, und aber auch sozusagen der Stärke des Vertrieblers, der einfach sehr effizient sein muss.
Ja, und das ist auch eigentlich auch schon ein sehr schöner Abschluss, den wir hier haben, Daniel, weil ich glaube, am Ende haben wir beide leider keine Glaskugel, aber ich glaube, wir haben hier schon ganz gut eigentlich auch zusammenfassen können, wo die Reise hingehen kann und wahrscheinlich auch wird. Bevor wir die Episode heute enden lassen, würde ich ganz gern noch einmal die letzte Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle, auch dir natürlich stellen, und zwar, was dein persönlicher Tipp, dein persönlicher Best Practice quasi auch ist, die du unseren Zuhörer, Zuhörerinnen gern mitgeben möchtest, die dich in deiner Karriere eigentlich am meisten beeinflusst hat. Also was sollten die Leute sich angucken da draußen?
Also das, vielleicht mehrere Dinge, ich weiß es gar nicht so direkt. Also ich glaube, man muss immer persönliche Ziele haben. Für mich war das Netzwerk entscheidend immer am Ende des Tages. Auch letztlich zu gründen, sich mit vielen Leuten auszutauschen. Und wenn ich mir so überlege, auch wie wir Honeysales gegründet haben, wie die ersten Kunden kamen, wie auch ein Großteil des Teams, der Mitarbeiter am Ende des Tages, auch der Berater, der Advisor, der Investoren, das ist alles Netzwerk gewesen. Das heißt also, du baust dir, und das ist dieses Beispiel, was ich meinte mit WhatsApp, geh mal da durch und guck dir mal an, wie dein Netzwerk aussieht, wie eng bist du mit allen Leuten da draußen. Und du brauchst eine gewisse Zeit, um das aufzubauen. Deswegen bin ich auch immer jemand, der sagt, hey, ich würde dir empfehlen, bau dir erstmal ein Netzwerk auf, schau dir mal viele Dinge da draußen an, lern auch vielleicht so 2, 3 Dinge und Gesundheit. Und dann dann kannst du nämlich daraus schöpfen und dein Netzwerk sozusagen aktivieren.
Ja, und ja, hätte ich nicht schöner sagen können, weil ich glaube auch, ich bin ein riesen Netzwerkfreund. Und für all die Leute, die Daniel jetzt auch nochmal in Person treffen wollen, er hat es vorhin schon gesagt, kommt gerne beim Circus vorbei. Der Honeysales ist auch mit dem Stand vor Ort. Das heißt, ihr könnt euch das Tool dann auch gerne mal angucken. Dann freuen wir uns alle, euch am 19.04. in Berlin begrüßen zu können. Und bis dahin erstmal alles Gute.
Ja, lieben Dank.
Übrigens, dieser Podcast wurde dir präsentiert von SDRs of Germany, der Vertriebscommunity für den Dachmarkt. Wenn du auf der Suche bist, um dich mit anderen Vertrieblern auszutauschen und deine Karriere im Turbo vorantreiben möchtest, dann werde Teil unserer coolen Community. Alle Infos unter www.sdrsofgermany.com.